Karl May, Die Liebe des Ulanen, Kapitel 17. Nur wenige Sekunden dauerte das Schweigen zwischen Müller und Marion, dann nahm ersterer das unterbrochene Gespräch wieder auf. »Ich danke Ihnen für Ihre Güte, Mademoiselle«, sagte er, indem sein ganzes Innere frohlockte. »Als Mann von Ehre hatte ich den Obersten zu fordern, aber er ist der Gast des Hauses, dessen Diener ich gegenwärtig bin.« »Das tut nichts«, sagte sie in sehr bestimmtem Tone. »Kennen Sie den Großpapa?« »Das ist noch nicht gut möglich.« »Nun, so will ich Ihnen sagen, dass er selbst ein leidenschaftlicher Fechter und Schütze ist. Seine höchste Passion ist, einem Kampfe zuzusehen. Hätten Sie den Obersten gefordert, so hätte Großpapa Ihnen dies nicht im mindesten übel genommen. Ich bin im Gegenteil überzeugt, dass er Ihnen von Herzen gern sekundiert.« »Oh mein Gott!« Dieser Ruf, mit welchem sie ihre Rede unterbrach, galt einem Blitze, welcher mit mehr als Tageshelle die Szene erleuchtete, und einem Donnerschlage, unter dessen Erschütterung das alte Gebäude des Turmes einzustürzen drohte. Im Scheine des Blitzes hatte man das ganze vor dem Turme liegende Felsengewirr zu überblicken vermocht, und da hatten die beiden eine hohe, weiße Gestalt gesehen, welche zwischen den Felstrümmern daher und gerade auf den Turm zugeschritten kam. Selbst als das blendende Licht des Blitzes verzuckt war, sah man das lange, weiße Gewand immer näher kommen, nicht eilig, wie um dem Regen zu entrinnen, sondern langsam, langsam, als sei diese Gestalt ein überirdisches Wesen, dem die elementaren Gewalten der Erde nichts anzuhaben vermochten. Marion hatte, seit sie von der Treppenstufe aufgestanden war, diesen Platz noch nicht wieder eingenommen. Sie trat hart an Müller heran und sagte, »Leama, der Geist meiner Mutter!« Und je näher die Gestalt kam, desto ängstlicher schmiegte sich das Mädchen in die Ecke hinter der Turmtreppe und an den Deutschen, welcher dem vermeintlichen Geiste mit eigentümlichen Gefühlen entgegenblickte. Die Gestalt kam aus der Gegend her, in welcher das Grab lag. Müller hegte keinen Gespensterglauben, doch konnte er ein gewisses Grauen nicht ganz unterdrücken, als das hohe, fremdartige Wesen unter Blitz und Donner zwischen den Felsen dahergeschwebt kam. Marion hatte sich während des Schiffbruchs so unerschrocken gezeigt. Jetzt aber schmiegte sie sich fester und fester an Müller an, so fest, dass er unwillkürlich den Arm um sie legte, was sie gar nicht zu bemerken schien. Und als die Gestalt jetzt den Eingang erreicht hatte, hob das Mädchen sogar den Arm und legte denselben so fest um Müller, dass dieser das furchtsame Beben der heimlich Geliebten deutlich fühlte. Unter der Tür wendete sich die Erscheinung um, so dass sie nach dem Walde zustand, erhob die beiden Arme und rief mit einer tiefen, klangvollen Stimme, »Allah, ihr Allah, im Namen des allbarmherzigen Gottes, Lob und Preis dem Weltenherrn, dem Allerbarmer, der da herrscht am Tage des Gerichts. Dir wollen wir dienen und zu dir wollen wir fliehen, auf dass du uns führest den rechten Weg, den Weg derer, die deiner Gnade sich freuen, und nicht den Weg derer, über welche du zürnest, und nicht den Weg der Irrenden.« Sie ließ die Arme sinken, trat etwas weiter zurück und betete weiter. »Allah ist's, der den Blitz erzeuget und die Welten mit Regen schwängert. Der Donner verkündet sein Lob und die Engel preisen ihn mit Entsetzen. Er sendet seine Blitze und zerschmettert, wen er will. Allah, ihr Allah, Akbar Allah!« Jetzt trat sie zur Treppe und stieg dieselbe hinauf, ohne die beiden zu bemerken, welche seitwärts hinter den Stufen standen. Und als ob ihre Worte Wunderkräfte besäßen, zuckte ein letzter Blitz auf, ein fürchterlicher Donnerschlag erscholl, und dann ward es still. Der Regen goss noch eine Minute lang hernieder, ward dann dünner und hörte rasch gänzlich auf. Die Helligkeit des Tages trat wieder ein, aber die fremdartige Erscheinung war im oberen Teil des Turmes verschwunden. Müller stand mit Marion noch auf derselben Stelle, eng verschlungen mit ihr. Es war ihm, als müsse er sie so festhalten für alle Ewigkeit. Er blickte ihr in das bleiche Angesicht. Sie hatte die Augen geschlossen und regte sich nicht. »Marion«, flüsterte er leise, sich zu ihr niederbeugend. Dieses Wort erweckte sie. Es war ein unvorsichtiges Wort gewesen. Wie durfte der Hauslehrer wagen, sie, die Baronesse, so beim Namen zu nennen? Er fühlte dies, doch es war zu spät. Er konnte es nicht zurücknehmen. Sie öffnete die Augen. Ihr Blick traf den seinen. Es war, als ob die Flamme des Seinigen den ihrigen entzünde und belebe. Eine tiefe Röte verbreitete sich über ihr vorher leichenblasses Gesicht und sie ließ den Arm sinken, der sich an ihm festgehalten hatte. Sie trat zur Seite, so dass er gezwungen war, auch seinen Arm von ihr zu nehmen und fragte leise, »Wo ist sie?« »Dort oben«, antwortete Müller zur Treppe deutend. »Sie wird zurückkehren, lass uns gehen«, bat sie. Er schüttelte den Kopf und antwortete flüsternd zurück, »Nein, bleiben wir. Warten wir das Ereignis ruhig ab. Oder glauben Sie wirklich, dass es ein Geist gewesen sei?« »Ja«, antwortete sie im Tone der innigsten Überzeugung, »der Geist meiner Mutter.« »Und wenn Sie irren?« »Ich irre nicht«, sagte sie in bestimmtem Tone. »Haben Sie diese Erscheinung bereits einmal gesehen?« »Noch nie, aber in der ganzen Umgebung erzählt man sich von ihr. Es ist kein Trug.« Sie schauerte bei diesen Worten sichtbar zusammen. Er schüttelte den Kopf und sagte, »Geister erscheinen nicht des Tages, Geister werden nicht nass. Ich sah, dass der weiße Haik, den sie nach arabischer Sippe trug, vom Regen triefte. Und Geister beten nicht mit lauter Stimme die Worte des Koran.« »Aus dem Koran waren diese Worte?« »Ja, unter der Tür betete sie die erste Sure des Korans, welche die Eröffnung genannt wird, und das zweite Gebet war aus der 13. Sure, welches Rat, der Donner, heißt.« »Sie war eine Muselmanin«, gestand Marion. »Ich zittere vor Furcht, ich bebe vor Entsetzen, den Geist der Mutter gesehen zu haben. Lassen Sie uns fliehen.« »Und wenn es nun kein Geist war, wenn es nun ein Körper gewesen wäre?« »Herr, lästern Sie nicht, lassen Sie uns gehen.« »Bitte, bleiben Sie nur einen einzigen Augenblick hier. Ich werde ihr folgen, ich muss sehen, wo sie hingekommen ist.« »Um Gottes Willen, nein, ich habe so sehr Angst, verlassen Sie mich nicht. Gehen Sie nicht fort von mir. Ich muss heim, ich muss zu Gott beten, damit er der Mutter die ewige Ruhe schenke. Kommen Sie!« Sie zog ihn fort, hinaus in den nassen Wald, und er musste ihr folgen. Als sie zwischen den Felsen dahin eilten, warf sie unwillkürlich einen Blick zurück und deutete erschrocken nach der Zinne der Ruine. Dort oben stand die weiße Gestalt mit hocherhobenen Händen, nach Osten gewendet, wo Mekka liegt mit dem Stein der heiligen Kaaba. Man hörte die Worte ihres lauten Gebetes herabschallen, dem Gewitter nach, welches nach Morgen zog. Hinter ihr leuchtete im Westen die untergehende Sonne und über ihr spannte ein Regenbogen seine herrlichen Farben auf. Müller hatte das Gespenst des Turmes gesehen, aber das Geheimnis nicht berühren dürfen. Die Stadt Metz, eine Festung ersten Ranges, war zur Zeit Napoleons III. Der Sitz einer der 21 Militärdivisionen des Landes und gehörte mit den Divisionen von Straßburg, Besançon und Chalon-sur-Marne zum Militärkommando des Ostens, welches sein Hauptquartier in Nancy hatte. Metz war eine echt deutsche Stadt, denn als Lothar der Jüngere seine Länder teilte, kam es nebst Austrasien in den Besitz Ludwigs des Deutschen, also an das Deutsche Reich. nur fortgesetzten französischen Umtrieben und Hinterlistigkeiten gelang es, die Schutzherrschaft über Metz zu erlangen und im Westfälischen Frieden die volle Souveränität über diese wichtige Stadt zu erhalten. Der Besitz von Metz ist eine Kardinalfrage aller Zeiten zwischen Deutschland und Frankreich gewesen, und ehe das letzte, große, entscheidende Wort durch die Stimme der Kanonen gesprochen wurde, war diese Festung nicht nur der Hauptstützpunkt, sondern auch der Ausgangspunkt unzähliger Feindseligkeiten, welche Deutschland von seinem nimmersatten Nachbar zu erleiden hatte. Eines der größten und schönsten Hotels der Stadt, das Hotel de l'Europe, lag im schönsten Teile der Stadt, ganz in der Nähe der Eisenbahn, und wurde besonders von vornehmen Herrschaften frequentiert, welche hier alles vereint fanden, was imstande ist, den oft hochgeschraubten Ansprüchen dieser Art von Leuten zu genügen. Im Frühjahr 1870 erfreute sich dieses Hotel eines besonders zahlreichen hohen Besuches. Metz zeigte zu dieser Zeit eine ganz besondere Lebhaftigkeit des militärischen Lebens, obgleich man recht gut wusste, dass nicht viel darüber gesprochen werden solle. Hohe Offiziere kamen und gingen. Man wusste nicht woher, wohin und weshalb. Und obgleich sie meist in Zivil gekleidet waren, so besaß doch der Besitzer sowie die Bedienung des Hotels de l'Europe, wo diese Herren gewöhnlich abstiegen, Scharfblick genug, um zu wissen, dass man es mit einflussreichen Militärs zu tun habe, deren Anwesenheit vermuten lasse, dass irgendetwas kriegerisch Wichtiges im Werke sei. Seit einigen Tagen bewohnte ein älterer Herr einige der besten Zimmer des Hotels. Er hatte mehrere Diener bei sich, und auf seinen Koffern waren die Bahnsignaturen noch nicht entfernt worden, so dass der Hausknecht deutlich die Worte Paris und Nancy hatte lesen können. Der Herr kam also aus der Hauptstadt über das Hauptquartier des Ostens nach Metz, ein Umstand, welcher wohl geeignet war, Vermutungen Raum zu geben. Er nannte sich sehr einfach Monsieur Macron, aber einer der Kellner, welcher in einem der feinsten Cafés des Louvre serviert hatte, behauptete, diesen Herrn sehr gut zu kennen. Es sei nicht ein einfacher Bürger, sondern Graf Rallion, der erklärte Günstling des Kaisers. Dieser Kellner schien nicht Unrecht zu haben, denn bei näherer Beobachtung stellte sich heraus, dass Herr Macron dem Divisionskommandeur, dem Festungskommandanten und anderen hochgestellten Herren häufige Besuche machte und von ihnen in einer Weise behandelt wurde, welche auf eine ausgezeichnete Distinktion schließen ließ. Gestern Abend hatte er der Dienerschaft befohlen, sich für heute zur Abreise bereitzuhalten, da er mit dem Zuge, welcher 11:50 von Metz abgeht, nach Thionville zu fahren gedenke und dort also 12:46 eintreffen werde. Bereits 9 Uhr kam ein junger Herr, welcher wie ein Offizier in Zivil aussah, und fragte, ob Herr Macron zu sprechen sei. Als er nach seinem Namen gefragt wurde, gab er eine Karte ab, auf welcher in zierlicher Schrift zu lesen war: Bernard Lemarche, Eskadronchef. Dieser Lemarche war also Kavalleriekapitän, Rittmeister. Er wurde angemeldet und auch sogleich vorgelassen. Herr Macron empfing ihn zuvorkommend, ließ ihn sich niedersetzen, bot ihm sogar eine Zigarette an, und nun entwickelte sich eigentümlicherweise eine ganz ähnliche Szene wie in Simmern zwischen dem General und dem Rittmeister Königsau. Ich habe im Zimmer Ihres Obersten eine Kreidelandschaft gesehen, welche von Ihrer Hand sein soll, Kapitän, fragte Macron. Es ist eine kleine Studienarbeit von mir, mein Herr, antwortete der Gefragte. Eine Studienarbeit, welche aber doch eine gute Übung verrät. Ich glaube, Sie könnten recht gut die Rolle eines Landschaftsmalers durchführen. Es würde mir dies nicht schwer fallen. Das ist mir lieb zu hören. Kennen Sie mich, Kapitän? Der Offizier lächelte und antwortete: Heute habe ich das Vergnügen, mit Monsieur Macron zu sprechen. Und wie würden Sie mir unter anderen Umständen antworten? Unter anderen Umständen würde ich die Ehre haben, mich bei dem Grafen Rallion in Audienz zu befinden, antwortete der Kapitän mit einer Verbeugung. Gut, ich sehe, dass Sie mich kennen. Ich habe von Ihnen gehört, man ist mit Ihnen zufrieden und ich stehe daher im Begriff, Ihnen Gelegenheit zu geben, sich auszuzeichnen. Das Gesicht des Offiziers erhellte sich vor Freude und er antwortete schnell: Ich werde diese Gelegenheit benutzen, Ihnen zu beweisen, dass es mein eifrigstes Streben ist, mich nützlich zu machen. Wohl, ich vernehme, dass Sie der deutschen Sprache mächtig sind. Vollständig. Ich bin bei Straßburg geboren. Würden Sie es fertig bringen, in Berlin für einen Deutschen zu gelten? Ich hoffe es, nur müsste ich mich als einen solchen zu legitimieren vermögen. Man wird Sie mit dem Notwendigsten versehen. Hören Sie, was ich Ihnen zu sagen habe. Der Graf steckte sich eine neue Zigarette an, gab seinem hageren, gelben Gesicht einen wichtigen, diplomatisch schlauen Ausdruck und fuhr fort. Man fühlt sich in die Notwendigkeit versetzt, an einen Krieg mit Deutschland zu denken. Man gedenke damit nicht, mit der Tür ins Haus zu fallen, sondern sich vorher erst gehörig zu orientieren. Der letzte deutsch-österreichische Kampf hat zur Evidenz bewiesen, dass die preußische Heeresleitung eine sehr weitsehende und vorsichtige ist. Es steht zu vermuten, dass Preußen so scharfsinnig ist, unsere Absicht zu erraten und infolgedessen seine Vorbereitungen zu treffen. Darüber müssen wir natürlich Gewissheit haben. Wir müssen zweierlei wissen. Erstens, ob wir erraten werden und zweitens, welche Gegenminen man uns legt. Verstehen Sie mich? Vollkommen, mein Herr. Eine solche Aufgabe können wir unserer offiziellen diplomatischen Vertretung natürlich nicht in die Hand geben. Wir bedürfen einer privaten Kraft, welche geeignet ist, diese Forschungen anzustellen. Dazu gehört allerdings ein Mann, welcher neben den sehr notwendigen militärischen Kenntnissen Schlauheit, Scharfsinn und sogar auch Mut genug besitzt, den Feind zu überlisten. Dieser Mann soll mit den nötigen Legitimationen und Empfehlungen nach Berlin gesandt werden. Er wird Anweisungen bekommen, wie er sich zu verhalten hat. Man wird ihm Summen zur Verfügung stellen, zunächst für seine persönlichen Ausgaben, da er anständig aufzutreten hat, und sodann auch für andere unvorhergesehene Zwecke. Es könnte sich ja wohl eine kleine Bestechung oder etwas derartiges als notwendig herausstellen. Dieser Mann müsste ebenso klug wie taktvoll, ebenso kühn wie vorsichtig sein. Seine Aufgabe ist voraussichtlicherweise keine leichte, doch wird auch die Belohnung eine dementsprechende sein. Sie wurden mir empfohlen, Kapitän. Welche Antwort habe ich zu erwarten? Das war sehr deutlich gesprochen. Der Rittmeister, welcher von seinem Obersten jedenfalls bereits vorbereitet worden war, gab eine ebenso deutliche Antwort. Ich werde diese Gelegenheit, meinem Vaterlande zu dienen, mit Freuden ergreifen und gebe die Versicherung, dass ich nichts versäumen und unterlassen werde, um meinen Zweck zu erreichen. Das habe ich erwartet. Ich mache allerdings die vielleicht etwas zu aufrichtige Bemerkung, dass die Zeit drängt und Sie sich also nicht viel Muße lassen dürfen. Vor allen Dingen aber frage ich Sie, ob Sie Berlin bereits kennen. Ich war noch nicht dort. Das ist günstig, denn Sie werden dann nicht in Gefahr kommen, erkannt zu werden. Ich reise 11 Uhr von hier nach Thionville. Können Sie bis dahin Ihre Vorbereitungen zur Abreise getroffen haben? Ein Soldat muss stets marschbereit sein. Wohl, Sie werden mich begleiten. Ich habe in der Nähe eine geheime Inspektion vorzunehmen, nach deren Erfolg sich Ihre Instruktionen richten werden. Dies wird in höchstens 2 Tagen abgetan sein und dann können Sie nach Berlin gehen. Ihre größte Aufmerksamkeit wird dort auf den Generalstab zu richten sein. Und da will ich Ihnen bereits jetzt eine Adresse nennen, welche Ihnen von Vorteil sein wird. Er nahm sein Notizbuch aus der Tasche, blätterte nach und fuhr dann fort. Es gibt nämlich dort einen Offizier, einen höchst gewandten und trotz seiner Jugend sehr brauchbaren Strategen, welcher sogar in seiner Privatwohnung mit wichtigen Arbeiten beschäftigt wird. Wenn es ihnen gelänge, seine Freundschaft zu erwerben, so wäre es ihnen vielleicht möglich, hier und da einen geheimen Blick in diese Arbeiten werfen zu können. Eine gewandt geführte Unterhaltung könnte ihnen vieles erraten lassen, was er nicht direkt sagen wird. Einige Flaschen Wein zur rechten Zeit und am rechten Ort haben oft einen außerordentlichen Erfolg. Vielleicht hat dieser Mann Verwandte, deren Vertrauen, oder eine hübsche Schwester, deren Liebe sie erwerben können. Kurz und gut, ich will Ihnen mit diesen Andeutungen nur sagen, dass der Kluge es verstehen muss, sich alles dienstbar zu machen, und ich hoffe, dass Sie nicht auf den Kopf gefallen sind. »Ich wiederhole, dass ich mein Möglichstes tun werde«, antwortete der Rittmeister. »Darf ich um den Namen des betreffenden Offiziers bitten?« »Es ist Rittmeister Richard von Königsau. Wo er seine Privatwohnung hat, kann ich nicht sagen. Es wird Ihnen nicht schwerfallen, sie unauffällig zu erfragen. Aber eins weiß ich, was Ihnen vielleicht von Nutzen sein wird. Er hat einen alten Großvater, einen Veteranen aus den sogenannten Befreiungskriegen, welcher zuerst unter dem Verräter Lützow und sodann unter Blücher gekämpft hat und in der Schlacht bei Belle Alliance verwundet worden ist. Dieser Alte spricht noch heute mit Begeisterung von seinen Feldzügen, und Sie werden wissen, dass das Wohlwollen solcher Leute sehr leicht dadurch zu erlangen ist, dass man sie glauben lässt, von ihrer Begeisterung angesteckt zu sein. Das ist alles, was ich Ihnen für jetzt sagen kann. Nähere Instruktionen werden Sie noch erhalten. Besitzen Sie einen Anzug, wie ihn Maler zu tragen pflegen? Er wird in wenigen Minuten beschafft sein. Und eine Staffelei? Der Rittmeister konnte ein Lächeln nicht unterdrücken. Er antwortete, eine Staffelei von hier mit nach Berlin zu nehmen, wäre ebenso beschwerlich als überflüssig. Will ich bereits unterwegs als Maler gelten, so genügt eine künstlermäßige Kleidung und eine Mappe. Eine Staffelei werde ich mir in Berlin kaufen. Das müssen Sie verstehen. Jetzt treffen Sie schleunigst Ihre Vorbereitungen, denn ich erwarte bestimmt, Sie punkt 11 Uhr hier wiederzusehen. Adieu. Er erhob sich und gab dem Offizier mit jener kalten Nachlässigkeit die Hand, mit welcher man sagen will, ich lasse mich zwar herab, dir die Hand zu reichen, aber bilde dir nur um Gottes Willen nichts darauf ein, denn wenn du fort bist, werde ich mir diese Hand sehr sorgfältig abwaschen, damit jede Spur von dieser ordinären Berührung vertilgt werde. Der Rittmeister nahm die Hand wie einer, dem eine hohe Gnade erwiesen wird, und entfernte sich nach einer Verbeugung, welche er einem regierenden Fürsten nicht untertäniger hätte machen können. Er wusste, dass der Liebling des Kaisers mehr Einfluss besaß als mancher Minister, der sich die Miene gab, mächtig zu sein.